SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous.» In Malis Hauptstadt Bamako greifen islamistische Terroristen ein Luxushotel an und nehmen 170 Menschen als Geiseln. Dazu gleich mehr. Wie umgehen mit Terror? Nun melden sich auch Russland und China zu Wort. Wir schalten nach Moskau und Peking und nach Brüssel, wo über weitgehende Grenzkontrollen entschieden wird. Bei Georg Fischer müssen Angestellte nicht länger unbezahlte Mehrarbeit leisten. Klingt gut, ist es aber nicht. Und wir sagen zweimal Adieu. SP-Fraktionschef Andi Tschümperlin begleiten wir auf seiner letzten Dienstreise und FDP-Fraktionschefin Gabi Huber blickt zurück auf ihre Nationalratszeit im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. In Bamako hat eine Gruppe bewaffneter Männer ein Luxushotel angegriffen, das bei Ausländern beliebt ist, und hat sich mit 170 Geiseln darin verschanzt. Es ist auch zu Schießereien gekommen. Bis jetzt wurden 3 Menschen getötet. Einzelheiten von Brigitte Zink.
Klar ist bis jetzt so viel. Das Hotel Radisson liegt in einem Viertel in Bamako, in dem sich auch Ministerien und Botschaftsgebäude befinden. Laut Hotelbetreiber steigen dort vor allem Diplomaten und Ausländer ab. Sicherheitskräften zufolge hätten mehrere bewaffnete Männer Autos mit diplomatischen Kennzeichen benutzt und sich so Zugang zum Hotel verschafft. Sie hätten dort Geiseln genommen, sowohl Mitarbeiter wie auch Gäste des Hotels. Dabei soll es sich hauptsächlich um französische und chinesische Gäste handeln. Auch Angestellte von ausländischen Fluggesellschaften befänden sich unter den Geiseln, hieß es. Wie die Behörden mitteilten, wurde das Hotel weiträumig abgeriegelt, einige Geiseln seien bereits wieder freigelassen worden. Bereits im August waren bei einer Geiselnahme und anschließendem Feuergefecht 13 Menschen getötet worden in einem Hotel in der Stadt Sévéra, in dem auch UNO-Mitarbeiter wohnten. In Mali hatten Islamisten und separatistische Tuareg große Gebiete erobert, bevor sie mit Hilfe französischer Truppen wieder zurückgedrängt worden waren. Zurzeit werden malische Soldaten von internationalen Streitkräften ausgebildet.
Auslandredaktorin Brigitte Zink. Die weiteren Meldungen des Mittags im Überblick hat nun Isabel Meissen.
Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga fordert eine Analyse, wie der Schengen-Raum besser geschützt werden kann. Sie sei der Meinung, dass an den Außengrenzen, Zitat, eine stärkere Prüfung sinnvoll sein kann. Das erklärte Sommaruga vor dem Sondertreffen der EU-Innen- und Justizminister in Brüssel. An dem Treffen sollen Maßnahmen im Kampf gegen Terroristen beschlossen werden. Dabei sind auch systematische Grenzkontrollen ein Thema, wie sie Frankreichs Innenminister Cazeneuve gefordert hatte. Die Schweiz mache das zum Teil schon, so Sommaruga. Allerdings sei es rechtlich derzeit nicht möglich, Einreisende in allen verfügbaren Datenbanken zu überprüfen. Von dieser Sicherheitslücke würden Terroristen mit einem EU-Pass profitieren. Bei der Antiterroroperation in Paris am Mittwoch ist eine dritte Person getötet worden. Dies gab die Staatsanwaltschaft bekannt. Bisher war unklar gewesen, ob bei den Gefechten mit der Polizei 2 oder 3 Verdächtige umgekommen waren. Laut Behörden ist die Identität dieser dritten Person noch nicht geklärt. Die Polizei fahndet weiterhin nach mindestens 2 männlichen Verdächtigen, die an den Anschlägen vor einer Woche in Paris beteiligt gewesen sein sollen. Bei einem Extremistenangriff auf einen Armeeposten sind in Jemen 15 jemenitische Soldaten ums Leben gekommen. Wie Nachrichtenagenturen melden, habe es anschließend Gefechte gegeben. Obwohl sich niemand zum Angriff bekannt hat, machen Sicherheitskreise die Al-Qaida verantwortlich. Die betreffende jemenitische Provinz gilt als Hochburg des Terrornetzwerkes. Beim Schaffhauser Industriekonzern Georg Fischer wird die unbezahlte Mehrarbeit von 4 Stunden pro Woche Ende Dezember aufgehoben. Ab dem neuen Jahr arbeiten die Angestellten an den Schweizer Standorten damit wieder 40 Stunden. Die verschiedenen Massnahmen, die nach der Aufhebung des Euro-Mindestkurses ergriffen worden seien, hätten sich positiv ausgewirkt, schreibt Georg Fischer dazu. Georg Fischer hatte die Arbeitszeit im Februar auf 44 Stunden erhöht, ohne die Löhne anzuheben. Alle Festangestellten erhalten für ihr Entgegenkommen eine Prämie von 1'000 Franken. Nach 30 Jahren in einem US-Gefängnis ist der israelische Spion Jonathan Pollard heute auf freien Fuß gesetzt worden. Dies bestätigten seine Unterstützer sowie der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Pollard hatte in den 80er Jahren als Mitarbeiter der US-Marine für den israelischen Geheimdienst Mossad spioniert. Im Gefängnis erhielt er die israelische Staatsbürgerschaft. Israel hatte immer wieder seine Freilassung gefordert. Zum Wetter. Am Nachmittag regnet es ergiebig, vor allem am Abend stürmt es auch im Flachland. Die Temperaturen erreichen noch milde 12 bis 15 Grad. Morgen Vormittag gibt es sonnige Abschnitte, sonst ist es meist bewölkt und am Abend sinkt die Schneefallgrenze bis ins Flachland. Im Süden ist es heute meist stark bewölkt und vor allem in den Bergen gibt es Niederschlag. Morgen wird es mit Nordwind wieder freundlicher bei maximal 14 Grad.
Wie umgehen mit dem Terror? Am Nachmittag kommen die Justiz- und Innenminister der EU zusammen, um konkrete Maßnahmen gegen Terroristen zu beschließen. Bereits seit dem Morgen ist der Kampf gegen den Terror in China und in Russland ein Thema. Wir schalten dazu nach Moskau und nach Peking. David Nauer in Moskau, bei Ihnen ist das gesamte Parlament zusammengekommen für eine Sondersitzung. Das gibt es ja nicht alle Tage.
Ja, es ist tatsächlich sehr selten, dass sich gleich beide Kammern des russischen Parlaments treffen. Das letzte Mal war das der Fall, als Russland die Krim annektiert hat. Dass das jetzt wieder der Fall war, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die russische Regierung ein Signal senden will, dass sie den Terror oder den Kampf gegen den Terror jetzt als oberste Priorität behandelt. Es geht wahrscheinlich darum, auch die russische Öffentlichkeit jetzt einzuschwören auf harte Zeiten, in denen eben das Thema Terror das politische Geschehen dominieren wird.
Präsident Putin sagte ja anfangs Woche, mit dem Bombenanschlag auf das russische Passagierflugzeug sei Russland auch vom Terror betroffen, man müsse zusammenstehen. Ich nehme jetzt mal an, im Parlament hat es ähnlich getönt. Sind denn heute in diesem Parlament konkrete Entscheide gefallen?
Nein, konkrete Entscheide sind keine gefallen. Es gab allerdings eine Vielzahl von Vorschlägen, die die Parlamentarier gemacht haben, was man jetzt tun könne im Kampf gegen den Terror. Also vor allem eine Verschärfung des Strafrechts wird diskutiert, bis hin zur Wiedereinführung der Todesstrafe für Terrorismus. Gleichzeitig haben mehrere Parlamentarier gesagt, die Welt müsse jetzt zusammenstehen. Angesichts dieser Gefahr müsse man sich vereinigen, eben weltweit und mit Russland zusammenarbeiten.
Weltweit, das ist das Stichwort für Urs Morf. Auch China meldet sich heute zu Wort. Wir erfahren hier, dass es eine Schießerei gegeben hat mit islamistischen Terroristen im Nordwesten Chinas. Die 28 Terroristen seien tot. Nur, das Ganze ereignete sich im September. Also warum äußert sich die chinesische Regierung erst oder gerade heute?
Nun, zum einen ist es natürlich alte Tradition hier in China. Man versucht, schlechte Nachrichten zuerst einmal unter dem Deckel zu behalten. Das ging sehr gut in diesem Fall, weil Xinjiang, der Nordwesten, also diese Region, die von einer muslimischen Minderheit bewohnt wird, die sehr, sehr abgelegen, weit weg von der Öffentlichkeit ist. Jetzt ist man rausgekommen mit der Nachricht, dass es dort eben einen Überfall von bewaffneten Uiguren gegeben hat auf eine Kohlenmine, dass es dabei zig Tote und Verletzte unter den han-chinesischen Kohlebergwerkarbeitern gegeben hat und auch, dass es eine gigantische Hetzjagd anschließend gegeben hat auf diese muslimischen Terroristen. Und man kommt jetzt damit raus, weil man auf den Zug der weltweit herrschenden Antiterror-Stimmung aufspringen will, weil China hat da eigentlich ein Problem. China versucht schon seit langem zu sagen, wir sind auch Opfer von islamischem Terrorismus, aber sie behaupten immer, diese Terrorattentate im Uigurengebiet, die seien ferngesteuert aus dem Nahen Osten und bisher nimmt man das den Chinesen eben nicht so richtig ab.
Gestern äußerte sich Chinas Staats- und Parteichef nur am Rande darüber, dass eine chinesische Geisel vom IS geköpft worden war. Ändert denn China mit dem heutigen Tag irgendwie etwas Grundsätzliches in seiner Haltung zum IS und auch in seiner Kommunikation?
Nicht wirklich. Also man sagt ja schon seit langem eben, man sei gegen diese islamistischen Extremisten, man sei gegen IS, man sei gegen die anderen Radikalen im Mittleren, im Nahen Osten. Aber man versucht das eben immer mit der Lage im Inland zu verknüpfen. Und darum geht es eigentlich. Man versucht jetzt, das Ausland davon zu überzeugen, dass es nicht etwa chinesische Repression gegen Minderheiten ist, die Gewalttaten bewirkt, sondern dass eben das einheimische hiesige Problem tatsächlich ferngesteuert sei und verbunden sei direkt mit dem IS.
Beide Player, China und Russland, sind ja entscheidende Stimmen im UNO-Sicherheitsrat. Jetzt angesichts dieser neuesten Stellungnahmen in Peking und in Moskau, zeichnet sich da eine Bewegung ab? Also Frankreich und Russland schlagen ja konkrete Syrien-Resolutionen vor. Vielleicht zuerst zu Ihnen, David Nauer. Könnte Russland auch mit der französischen Resolution leben, also eine Lösung ohne Assads Rolle in Syrien festzulegen?
Ich denke, es dürfte schwierig werden, eine Einigung zu finden zwischen Russland und dem Westen. Russland hält weiterhin an seiner Unterstützung für Assad fest. Das ist auch heute wieder deutlich geworden. Der Westen will Assad bekanntlich weghaben. Und es gab auch verschiedene Stimmen heute in Moskau, die gesagt haben, der Westen will einfach nicht mit Russland zusammenarbeiten. Ja, es wurde sogar die Meinung geäußert, der Westen sei überhaupt schuld an der jüngsten Terrorwelle wegen seiner falschen Politik im Nahen Osten. Also die Zeichen in Moskau stehen zwar irgendwie auf Kompromissbereitschaft, aber eben nur irgendwie. Und man wird schauen müssen, ob das reicht für eine gemeinsame Linie im UNO-Sicherheitsrat.
Urs Morf, und wie sieht es bei China aus? Welche Haltung hat da China?
China folgt bei der Syrien-Frage traditionell Russland, weil es selber nicht wirklich sehr direkt engagiert ist dort. Man bezieht zwar sehr viel Erdöl aus dem Mittleren Osten, aber man ist nicht irgendwie traditionell stark verbunden, etwa mit Assad. Aber im Falle, dass Russland Assad aufgeben würde, dann würde China wahrscheinlich dem nachfolgen und sagen, okay, wenn die Russen das wollen, dann ist das für uns auch okay. Ein direkteres Engagement im Mittleren und Nahen Osten, das sehe ich eigentlich nicht. Also zum Beispiel, dass China im Falle einer konzertierten internationalen Aktion gegen den IS selbst Truppen oder Flugzeuge schicken würde. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Danke nach Peking an Urs Morfons, danke nach Moskau an David Nauer. Europas direkte Reaktion auf die Anschläge in Paris ist die Sitzung der EU-Justiz- und Innenminister in Brüssel am Nachmittag. Auf Drängen von Frankreich sollen konkrete Maßnahmen im Kampf gegen den Terrorismus beschlossen werden. Oliver Washington in Brüssel, welche Hauptforderungen stehen denn jetzt zur Debatte?
Also drei Maßnahmen stehen im Zentrum. Erstens sind das die systematischen Kontrollen an den Schengen-Außengrenzen. Zweitens ist das der Kampf gegen den illegalen Waffenhandel. Und drittens die dritte Hauptforderung, dass die Flugunternehmen umfassende Daten über die Passagiere speichern sollen.
Schauen wir die Maßnahmen gleich der Reihe nach an. Die Daten von Flugpassagieren sollen systematisch erfasst werden, so wie es schon für Flüge in die USA gilt. Was verspricht sich die EU davon?
Also man muss sagen, bereits heute müssen Flugunternehmen die wichtigsten Daten der Passagiere speichern, also beispielsweise der Name, Sitzplatz oder auch das Flugunternehmen. Und die Behörden, und das ist auch wichtig, haben auch Zugriff auf diese Daten. Wenn also eine verdächtige Person, die auch bekannt ist, ein Flugzeug besteigt, dann wissen das die Behörden und dann können sie auch eingreifen. Und neu sollen Flugunternehmen eben auch ganz viele andere Daten speichern müssen, also beispielsweise mit welcher Kreditkarte habe ich bezahlt, habe ich einen Essenswunsch, einen spezifischen, habe ich beispielsweise auch viel Gepäck und so weiter. Und die Idee ist, dass so eben auch Personen auffallen, die verdächtig sind, die suspekt sind, aber eben noch nicht bekannt. Kritiker sagen, da werde der Datenheuhaufen massiv vergrößert und es werde nur noch viel schwieriger, dann eben auch die berühmte Nadel auch wirklich zu finden. Und weil eben die Kritiker prominent im EU-Parlament vertreten sind, ist es unsicher, ob diese Maßnahme auch dann wirklich durchkommt.
Eine weitere wichtige Maßnahme soll der Kampf gegen den illegalen Waffenhandel sein. Wo will man denn da ansetzen?
Heute gibt es hier zwei Hauptprobleme. Erstens, die meisten illegalen Waffen, die in der EU im Umlauf sind, werden aus dem Balkan in die EU geschmuggelt. Und deshalb sollen eben auch die Grenzen zu den Balkanstaaten besser kontrolliert werden. Und das zweite Hauptproblem, Wenn die Waffen mal in der EU sind, dann kann man sie relativ leicht von einem Land ins andere verschieben. Und deshalb sollen die nationalen Polizeibehörden auch besser und enger zusammenarbeiten. Das sind beides wichtige Maßnahmen. Experten sagen hingegen, die EU müsste noch weiter gehen. Es bräuchte auch eine eigentliche EU-Einsatztruppe, die eben von sich aus auch wirklich grenzüberschreitende Einsätze durchführen könnte. Das wäre einiges effizienter, als wenn einfach diese nationale Zusammenarbeit verbessert wird.
Die dritte Maßnahme, die Sie genannt haben, die Kontrollen an der EU-Außengrenze verschärfen, das bedeutet konkret was?
Also wenn ich heute aus der EU ausreise oder auch einreise, dann müssen die Grenzbeamten meine Identität kontrollieren, auch meinen Ausweis, ob dieser gefälscht ist. Und wenn ich ihnen auch noch suspekt vorkomme, dann dürfen sie mich auch mit Datenbanken abgleichen, ob ich vielleicht als Krimineller in einer Datenbank registriert bin. Das dürfen sie aber nur in Ausnahmefällen machen, das dürfen sie nicht systematisch machen. Sie dürfen nicht alle Reisenden so kontrollieren, das ist so gemäß Gesetz verboten. Und nun steht die Forderung im Raum, dass eben dieser Abgleich mit diesen Datenbanken bei allen Reisenden systematisch durchgeführt werden darf. Das Problem dabei, das erschwert das Reisen, die Wartezeiten an den Flughäfen dürften sich verlängern, es dürfte alles etwas komplizierter werden.
Wie viel Sinn macht es überhaupt, nur die Außengrenzen besser zu kontrollieren, wenn jetzt beispielsweise Dschihadisten oder Schläfer innerhalb der EU im Schengen-Raum frei herumreisen können?
Also die Argumentation ist die folgende. Wenn die Kontrollen an den Außengrenzen funktionieren, und zwar wirklich funktionieren, dann müssten die Behörden eigentlich einen Überblick haben, wer aus- und wer einreist. Und dann braucht es eben keine Binnenkontrollen, dann wäre es Aufgabe der Geheimdienste eigentlich, diese Dschihadisten aufzuspüren, die sich eben trotzdem in der EU aufhalten. Aber es ist natürlich klar, wenn die Kontrollen an der Außengrenze nicht funktionieren, dann steigt eben der Druck, dass auch wieder an den Binnengrenzen Kontrollen eingeführt werden. Und dann stünde eben das freie Herumreisen in der EU zur Disposition. Nur das möchte natürlich niemand, weil das eben auch ein Grundpfeiler der EU ist.
Danke für die Informationen und Einschätzungen, Oliver Washington in Brüssel. Und von dort auf die Autobahn in der Schweiz. SRF Verkehrsinfo von 12.47 Uhr in der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Wankdorf und Kirchberg. Stau nach einem Unfall. Und so geht es hier im Rendezvous weiter. Schluss mit Gratisarbeit und 1'000 Franken Prämie dazu. Die Angestellten von Georg Fischer arbeiten wieder 40 Stunden pro Woche. Zumindest im Moment. Sagen und Legenden. Bisher dachten Forscher, die überleben ein paar hundert Jahre. Doch nun zeigen die Ureinwohner Australiens etwas anderes. Ihre Legenden könnten 13'000 Jahre alt sein. Mehr Arbeiten für gleich viel Lohn ist nicht gerade das, was sich Angestellte wünschen. Nach dem Frankenschock im Januar haben aber viele Industriebetriebe genauso reagiert. 44 statt 40 Stunden hieß die Devise, um Stellen zu behalten, statt sie zu streichen. Nun kehrt ein erster großer Industriekonzern zur Normalität zurück. Bei Georg Fischer aus Schaffhausen arbeiten die Angestellten ab nächsten Jahr wieder die normale Arbeitszeit. Und die Angestellten bekommen eine einmalige Prämie von 1'000 Franken. Eine Botschaft, die gut tönt, aber nicht zwingend Gutes voraussagt. Wirtschaftsredaktorin Susan Giger.
Es war der sogenannte Krisenartikel, der nach dem Frankenschock für Schlagzeilen sorgte. Konzerne der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie mit einem Gesamtarbeitsvertrag, sie hatten nämlich die Möglichkeit, für maximal 15 Monate die Arbeitszeit zu erhöhen. Viele Konzerne nutzten den Moment, Turnus, Stadler Rail, Bülow, Huber und Suhner, um nur einige Namen zu nennen. Die Auftragsbücher waren da noch voll und weil die Angestellten somit für weniger Geld arbeiteten, konnte man die Produkte günstiger anbieten. Das habe vorübergehend geholfen, schreibt Georg Fischer. Doch inzwischen haben man weitere Maßnahmen ergriffen. Zum Beispiel kauft Georg Fischer verstärkt im Ausland ein oder es wurden beim Einkauf die Konditionen neu verhandelt. Hinzu kommt, bei vielen Industriekonzernen sind die Auftragsbücher nicht mehr so sehr gefüllt wie noch Anfangsjahr. Die Bestellungseingänge gingen je nachdem stark zurück. Die neuesten Zahlen des Branchenverbandes Swissmen zeigen, die Aufträge gehen weiter zurück. Allein im dritten Quartal sind es wiederum 13% weniger als noch vor einem Jahr. Und so gehen sowohl die Gewerkschaften als auch der Branchenverband Swissmem davon aus, dass die meisten Konzerne die Frist auslaufen lassen und keine weitere Arbeitszeitverlängerung beantragen werden. Auch der Ostschweizer Technologiekonzern Bühler, bekannt für den Bau von Mühlen, hat die Arbeitszeiten wieder angepasst. Nach dem Frankenschock galt für die Mitarbeitenden relativ rasch die 45-Stunden-Woche statt die 40-Stunden-Woche. Bereits im Herbst wurde neu verhandelt. Bis im Frühling werden die Angestellten noch 42,5 Stunden arbeiten in der Woche und dann gelten wieder die vereinbarten Arbeitszeiten. Mit dem Blick in die Auftragsbücher dürfte nächstes Jahr sowieso ein anderes Thema wieder im Fokus stehen. Statt Arbeitszeitverlängerung wird dann wieder Kurzarbeit aktuell sein oder gar Stellenabbau.
Ist das die Antwort auf ein jahrtausendealtes Rätsel? In Australien glauben Forscher auf Geschichten gestoßen zu sein, die von der großen Flut berichten. Damals, das heißt vor 15.000 Jahren, ging die letzte Eiszeit zu Ende. Der Meeresspiegel stieg um über 100 Meter an, ganze Landstriche wurden überflutet. Bisher glaubten Forscher, dass es von dieser Klimakatastrophe keine Überlieferungen gibt. Zu weit liegt sie zurück. Doch nun sind sie auf Geschichten der australischen Ureinwohner gestoßen. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
An der Südostküste Australiens reicht die Spencer-Bucht weit ins Landesinnere hinein. Doch das war nicht immer so, berichtet ein Mythos der Aborigines in der Gegend.
Es war ein sumpfiges Tal mit flachen Süßwasserseen. Dazwischen lebten Emus und Buschhühner. Aber eines Tages tauchte ein riesiges Känguru auf. Es grub mit einem magischen Knochen einen Graben in den Wall, der das Land vom Meer trennte. Donnernd stürzte das Wasser durch diese Öffnung und überflutete das Tal.
I remember sitting in the library one day reading these stories about a time when Spencer Gulf had been dry.
Der Geologe Patrick Nunn erinnert sich gut daran, wie er in der Bibliothek saß und die Geschichten las, die davon berichteten, dass die Spencer-Bucht einst Land war.
And I remember thinking to myself, how is this possible?
Patrick Nunn hielt sie zuerst für Mythen ohne historischen Kern. Trotzdem griff er zur Meereskarte und fand darauf einen Wall am Eingang der Bucht, der heute 50 Meter unter Wasser liegt. Die Wissenschaft kennt den zeitlichen Verlauf des Meeresanstiegs nach der letzten Eiszeit. Nunn konnte also von dieser Tiefe auf das Alter der Geschichten schließen. 10.000 bis 12.000 Jahre alt mussten sie sein, wenn sie denn stimmen würden.
These stories have got to be around 10.000 to 12.000 years old. Is that really possible? And I think that stimulated me then to look for more and more and more examples.
Darauf begann Patrick Nunn, weitere Geschichten zu sammeln, die davon erzählten, wie das Meer für immer Jagdgründe überflutete oder wie Berge zu Inseln wurden.
Die Brüder Malgaru und Jaul wanderten durch die Wüste. Malgaru versteckte seinen Wassersack und ging jagen. Sobald er weg war, stürzte sich sein durstiger Bruder darauf. Dabei beschädigte Jaul den Sack und das Wasser floss aus. Malgaru eilte zurück, aber er konnte das herausstürzende Wasser nicht bremsen. Es floss übers Land, ertränkte die Brüder und bildete einen neuen Teil des Meeres.
Historiker halten es kaum für möglich, dass Ereignisse mündlich über 10.000 Jahre weitergegeben worden sein könnten. Das weiß auch Patrick Nunn.
It took me a while to overcome my scientific instincts. To actually believe that these stories were as old as I now believe they are.
Es habe einige Zeit gebraucht, bis er seine wissenschaftliche Skepsis überwunden hatte und zur Überzeugung gelangte, diese Geschichten erzählen tatsächlich von uralten Zeiten. Nunn kam zu diesem Schluss, als er auf immer mehr Geschichten stieß, die vom Meer berichteten, das anstieg, Land überflutete und blieb. Der Historiker und Australienkenner Gerhard Leitner, der nicht an Nanns Studien beteiligt ist, findet seine These plausibel.
Die Geschichten stammen von 21 Orten um den gesamten Kontinent herum. Das macht sie sehr plausibel. Das ist faszinierend.
Über maximal 800 Jahre können Informationen weitererzählt werden, postulieren Spezialisten für mündliche Geschichte. Gerhard Leitner vermutet, diese Schallgrenze gelte nur für Völker, die große Wanderungsbewegungen und soziale Umwälzungen erleben. Also für die meisten Völker in der Geschichte, aber wohl nicht für die Aborigines.
In Australien ist ja die Migration relativ minimal, sodass, was man sich erzählt hat, innerhalb von Stämmen eine Wahrscheinlichkeit hatte, länger erhalten zu werden.
Patrick Nunn, der über Jahre mit Volksstämmen auf den Pazifischen Inseln und in Australien zu tun hatte, Patrick Nunn glaubt, dass die überaus karge, trockene Landschaft in Australien die Weitergabe von Wissen nötig gemacht habe. Die Menschen mussten ihre Umgebung genau kennen, mussten wissen, wo es Wasser oder Wild gab, um überleben zu können.
This way of life made it very important for each new generation to have the practical knowledge from the previous generation.
Und dieses Wissen mussten sie über Generationen verlässlich weitergeben. Sie taten dies in Form von Geschichten und Mythen, die nur Auserwählte erzählen durften. Übernahm ein junger Nachfolger dieses Amt, wurde er von seinen Vorgängern streng geprüft. So könnte es sein, dass die Aborigines über 500 Generationen die Kunde an uns weitergeben von einer beunruhigenden Zeit, als das Meer plötzlich stark anzusteigen begann.
Es gibt schönere Tage für einen Vollblutpolitiker wie Andy Cimbalin. Der Chef der SP-Bundeshausfraktion ist heute nach Bern gereist, um am Nachmittag seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger zu gratulieren. Kein freiwilliger Abgang, sondern ein erzwungener. Denn Cimbalin hat seinen Abgang nicht selbst gewählt, sondern verpasste vor einem Monat die Wiederwahl, zur Überraschung der meisten. Was nun, Andy Cimbalin? Nicoletta Cimino hat ihn auf seiner letzten Dienstreise begleitet.
Die ganz wichtigen Tage in der Existenz eines Menschen, die Tage großer Freude oder großer Traurigkeit, die großen Siege und Niederlagen, tragen oft den Mantel der Alltäglichkeit.
Le personnel d'accompagnement des CFS vous souhaite la bienvenue et un agréable voyage à bord de...
Draußen läuft und lärmt das Leben seinen gewohnten Gang, drinnen passiert das Wichtige, im Kopf und im Herzen. Die letzte Dienstreise des abgewählten SP-Fraktionschefs Andy Cimbalin beginnt so, wie viele hunderte Zugsreisen zuvor, mit den Lautsprecherdurchsagen der Schweizerischen Bundesbahnen und dem schon vertrauten Blick des Passagiers nach draußen in die geliebte und bekannte Zentralschweizer Landschaft, die an uns vorbeizieht. Cimbalin verschränkt die Arme, der Blick wandert vom Fenster hin zur Interviewpartnerin und wieder zurück. Die Erinnerung geht zum 18. Oktober. Dem Tag seiner Abwahl.
Wir haben zu Hause miteinander Mittag gegessen. Ich habe den Computer aufgestartet, habe die ersten Wahlresultate angeschaut und habe gesagt, das reicht nicht.
Ein paar Stunden später stand es dann fest, Cimbalin war abgewählt. Seine Abwahl und somit auch seine Abwahl als Fraktionschef der Sozialdemokraten war eine Überraschung. Genauso wie 3 Jahre zuvor auch seine Wahl zum Fraktionschef eine Überraschung gewesen war. Cimbalin war damals gegen Jacqueline Fehr angetreten. Sie, die profilierte, machtbewusste und sehr gut vernetzte Zürcher Vollblutpolitikerin, war die haushohe Favoritin. Nur war Fehr wohl im Laufe der Zeit zu vielen innerhalb der Fraktion auf die Füße getreten. Und diese Wahl war für viele der perfekte Zeitpunkt für eine Retourkutsche. Cimbalin, mit dem niemand gerechnet hatte, gewann die Wahl knapp mit 27 zu 25 Stimmen.
Ja, es war wirklich eine große Überraschung. Ich ging nach Bern und habe zu meiner Frau am Morgen noch gesagt, du, ich gehe jetzt nach Bern und ich hoffe, dass ich heute mit geradem Rücken wieder nach Hause kommen kann. Oder morgen, es war eine 2-tägige Fraktionssitzung. Und dann kam dieser Entscheid und es war ziemlich viel.
Ziemlich viel Neues und ziemlich viel Häme und Gemeinheiten. Bemerkenswerterweise von den eigenen Leuten, von Parteikollegen und Kolleginnen. Ihr neuer Fraktionschef habe kein Profil, er sei kein Leader. Ja, er sei, wohl Höchststrafe für einen Politiker, ein Softie.
Also ich bin doch kein Softie, wenn ich im Kanton Schwyz als Sozialdemokrat während 8 Jahren als Nationalrat gewählt werde.
Denn im tiefbürgerlichen Kanton Schwyz brauche man als SPler eine sehr dicke Haut. Ein Softie habe keine Chance. Trotzdem bleibt der Eindruck, Cimbalin war in den 3 Jahren als Fraktionschef keiner, der große Pflöcke eingeschlagen hat. Er wirke halt lieber im Hintergrund, sagt er. Es habe in der SP-Fraktion sehr starke Persönlichkeiten, denen habe er genügend Platz geben wollen. Kritisch kann man sagen, er hat zu oft die Zügel aus der Hand gegeben. Wohlgesinnt kann man es so interpretieren, er war ein Dievendompteur.
Ja, das stimmt. Das kann man so sagen.
Der Zug ist inzwischen schon fast in Bern, fährt langsam über die Brücke Richtung Bahnhof. Tschümperlin schaut links aus dem Fenster in Richtung Bundeshaus. Ab morgen wird er diese Reise nicht mehr machen müssen. Ab morgen will er einen Gang runterschalten und schauen, wie das tut, wenn man plötzlich nicht mehr Nationalpolitik macht. Konkrete Pläne hat er noch keine. Die letzte Dienstreise ist so gut wie zu Ende und Andi Tschümperlin in Aufbruchstimmung.
Jetzt mache ich hier fertig, gebe die Sachen ab, so der Weg ist vorbei und dann gehe ich wieder nach Hause. So.
Der Bericht von Nicoletta Cimino. Andi Tschümperlin muss gehen, Gabi Huber wollte im Nationalrat aufhören. Warum die FDP-Fraktionschefin genug hat und welche Bilanz sie von ihrer Zeit im Parlament zieht, darum geht es gleich im Tagesgespräch auf SRF 1 und 4 nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Isabel Meissen.
In Mali haben Spezialeinheiten offenbar begonnen, das Hotel zu stürmen, in dem bewaffnete 170 Geiseln genommen haben. Das berichten verschiedene Nachrichtenagenturen. Das Hotel Radisson ist bei Diplomaten und Mitarbeitern von Fluggesellschaften beliebt. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hält verstärkte Grenzkontrollen an den Schengen-Außengrenzen für sinnvoll. Dies sagte sie vor dem Sondertreffen der EU-Innen- und Justizminister in Brüssel, an dem über Massnahmen gegen den Terrorismus beraten wird. Der Schaffhauser Industriekonzern Georg Fischer hebt die unbezahlte Mehrarbeit von 4 Stunden pro Woche wieder auf und vergütet den Angestellten eine Prämie von 1'000 Franken. Die Mehrarbeit war als Reaktion auf den starken Franken eingeführt worden und hat laut Georg Fischer Wirkung gezeigt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.